Audio Now.
Wir werden nicht bei der Gematik anrufen und sagen, wir hatten eine Idee, wie wir euch obsolet machen können. Wir versuchen halt herauszufinden, welche Use Cases es da draußen auch im ländlichen Raum vielleicht gibt, in intersektoralen Anwendungsfällen nennt man das. Und gucken, wo wir Ärzte oder sagen wir auch Patientenverbände, die so ein bisschen verzweifelt sind und mit dieser elektronischen Patientenakte nicht ganz so gut klarkommen, ob wir denen auf den Zahn fühlen können und sagen können, ja, wir könnten Teile eures Problemfeldes lösen mit solchen Ideen.
Digital und Gesundheit, geht das überhaupt bei uns in Deutschland zusammen? Der Frage wollen wir uns heute mal nähern und damit herzlich willkommen bei SoTech Deutschland. Ich bin Frauke Holzmeier.
Und mein Name ist Andreas Laukert. Seit Anfang des Jahres gibt es ja den gesetzlichen Anspruch auf eine elektronische Patientenakte. Endlich, muss man ja fast sagen.
Ganz genau. Und unser heutiger Gast, Stefan Adolf, ist jemand, der genau diese elektronische Patientenakte noch besser oder anders machen will. Und eigentlich, obwohl viele dieses Ding ja noch gar nicht haben. Hallo Stefan, guten Tag.
Hallo Frauke, schön hier zu sein.
Wir freuen uns, dass du da bist.
Um dich hier vorzustellen, muss man ja so einiges an modernen Buzzwords verwenden. Du bist Developer Ambassador bei Turbine Kreuzberg, einer Digitalagentur.
Genau, und in dem Steckbrief, den wir bekommen haben, heißt es auch, du bist ein Full-Stack-Entwickler, Speaker, Tech-Lead in Venture-Projekten und natürlich technologischer Vordenker, wie es immer so schön neudeutsch heißt. Ich glaube, Andreas hat die erste Frage, die wollte er
genau,
unbedingt stellen.
Turbine Kreuzberg, da denke ich eigentlich eher, würde ich die Frage stellen, welche Liga spielt ihr? Aber wie kommst du zu dem Namen?
Ich würde behaupten, schon in der ersten, aber nicht in der Sportart, über die du gerade nachdenkst. Obwohl bei uns sehr viele sportliche Kollegen durchaus arbeiten, ich gehöre nicht dazu. Die Turbine Kreuzberg ist eine Digitalagentur aus Berlin. Wir hatten schon mal eine Niederlassung in Stuttgart, deswegen konnten wir sehr viele Witze über diesen Namen machen. Momentan sind wir auch in Leipzig und in Portugal. Und wir beschäftigen uns mit B2B-Enterprise-Anwendungen.
Was ist denn ein Developer-Ambassador? Mal auf einfach.
Das ist ein Wortgespenst, auf das mein derzeitiger Chef und ich mal in der U-Bahn kamen, als ich nämlich bei diesem Unternehmen anfing. Das ist im Prinzip das Gegenteil von einem Entwickler-Evangelisten. Davon gibt es auch eine ganze Menge. Der Ambassador ist halt der Botschafter, der Informationen in die Turbine trägt und Informationen, wie jetzt gerade, aus der Turbine herausträgt. Also ich bin sozusagen sowohl Entwickler als auch Kommunikator. Muss ehrlich sagen.
Ein Trüffelschwein. Ein Trüffelschwein, das entwickelt.
Ja. Also sagen wir mal, wir haben viele schlaue Kollegen. Also die Meinungen gehen auseinander, in welche Richtung man sich so technisch vielleicht entwickeln sollte. Ich habe eine eigene, die werden wir heute erfahren. Aber bei uns sind sehr viele Entwickler, die sich wirklich mit Zukunftstechnologien auseinandersetzen, die auch mit sehr handfesten Technologien tatsächlich umgehen im Alltag. aber ich habe den großartigen Auftrag, jetzt auch mit euch zu reden und das, sagen wir mal, auch an ein breiteres Publikum zu kommunizieren.
Die elektronische Patientenakte, darauf hat man jetzt einen gesetzlichen Anspruch und nach klappt das vielleicht auch. Ihr habt da jetzt einen anderen Ansatz. Warum denn? Was ist jetzt denn an der aktuellen falsch?
Dafür muss man ein bisschen Archäologie betreiben, wie ich das gerne ausdrücke. Also die Patientenakte, wie sie jetzt am 1.1. manche möglichst mitbekommen haben, online ging und auch benutzbar ist, ist in Auftrag, sagen wir mal, also ja, zur Forschung beauftragt worden 1996/97. So lange ist die Geschichte der elektronischen Patientenakte alt. Und man muss sich das so vorstellen, 2003 wurde schon beschlossen, dass sie 2007 eingeführt wird. Das ist bekanntermaßen nicht passiert. Und das hat verschiedene Gründe und über die wollen wir jetzt heute gar nicht uns unterhalten, glaube ich. Interessant ist, dass die tatsächliche Entwicklung des Systems, das heute oder jetzt am 1.1. an den Start gegangen ist, eigentlich erst so 2000, jetzt, ich war nicht dabei, ich behaupte, es war so 2015, 16 gestartet ist. Allerdings ein bisschen auf den gesetzlichen Grundlagen, die man sich so 2003 mal ausgedacht hat, mit der Folge, dass die technologische Basis, die entspricht schon aktuellen Technologiestandards, behaupte ich, aber die ist eben nicht so weit gedacht, wie man 2020 bei einer Spezifikation hätte denken können. Und das ist ein bisschen unsere Kritik. Wir sagen, ihr setzt im Prinzip eine Patientenakte mit Technologie um, die schon über 15 Jahre alt ist, theoretisch.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das ähnlich bei digitalen Gesundheitsdaten noch schlimmer ist als bei einem Währungssystem. Also da wird man den Staat nicht dazu bringen, hier zu sagen, hey, wir haben eine geilere Idee, nehmt doch bitte das System, was wir hier kreieren. Also ist das nicht ein bisschen vermessen, sagen wir machen das jetzt anders und besser, nehmt mal lieber das hier?
Ja, das ist außerordentlich vermessen, deswegen schämen wir uns. auch ziemlich dolle. Es ist witzigerweise laut Gesetz, dafür gibt es das Sozialgesetzbuch 5, gar nicht erlaubt, sagen wir mal, alternative Lösungen zu bauen. Da steht im Prinzip wirklich drin, es gibt die Gematik, ne, das ist die Firma, die dazu beauftragt wurde, diese Patientenakte zu entwickeln. Mhm. Also jetzt auch seit 2 Jahren wieder in Bundeshand. Und diese Firma baut die Patienten, also nicht die Patientenakte, sondern die Telematik-Infrastruktur, im Prinzip das System hinter der Patientenakte und vielen anderen Anwendungen. Die bauen das und da kann man nicht einfach sagen, wir hätten eine bessere Idee, wir bauen das auch. Deswegen bemühen wir uns auch in der Erzählung zu sagen, wir wollen primär vorschlagen, wie so eine Entwicklung eigentlich besser aussehen könnte oder woran man mal denken könnte, wenn man so im Jahr 2020 bis 2030 unterwegs ist. Und wir haben in der Tat auch den Anspruch zu, also man kann nicht wirklich kompatibel sein zur Patientenakte, wenn man was anderes machen will, weil man muss sich an deren Regeln 100% halten. Mhm. Und wir wollen ein bisschen den Wegweiser mal umdrehen, so ein bisschen und sagen, vielleicht sollten wir mal überlegen, ob ihr nicht auch mal in diese Richtung mitkommen solltet. Und das machen wir auch relativ erfolgreich. Also es ist nicht so, dass die Gematik bei uns jetzt täglich anruft und sagt, ihr habt ja richtig gute Ideen, das machen wir jetzt. Aber man merkt schon an den Erzählungen, die auch eine Gematik in der Presse macht oder auf den Veranstaltungen, dass sie sich langsam in so eine Richtung bewegen. Es ist natürlich die Software so groß, dass man das nicht mal eben an einem Tag umstellt. Aber man merkt, dass sich die Marschrichtung der Gematik erstaunlich nahe an unsere Ideenwelt annähert, allmählich.
Gematik heißt?
Die Gesellschaft für medizinische Anwendungen und Telematikinfrastruktur.
Sehr gut. Und wir sind jetzt ein bisschen drumherum gekreist. Du hast eben schon gesagt, okay, das sind veraltete Grundlagen, auf die das aufbaut oder zumindest noch ein anderer Zeitgeist gewesen. Dann mach's nochmal konkret. Was ist jetzt genau das andere? Es geht ja, glaube ich, um zentral, dezentral.
Genau, das ist der tiefere Kern unserer Angriffsfläche, sage ich mal. Die elektronische Patientenakte und die Telematikinfrastruktur von der Gematik basieren auf einem System, das man als Datenautobahn bezeichnen könnte, obwohl man den Begriff ja wirklich nicht mehr benutzen sollte. Das ist nicht so zentral, wie man es gerne kritisieren würde. Es ist schon ein System, an dem viele Krankenkassen beteiligt sind, die sogenannte Primärsysteme betreiben sollen und müssen, die sie dann den Patienten und Ärzten zur Verfügung stellen und die liefern dann die Daten an. Die werden in diesem oder am Rand dieser Datenautobahn verschlüsselt und dieser Datenautobahn gespeichert auf diesem Primärsystem. Das ist so sehr oberflächliche Erzählung, wie die TI funktioniert. Die ist aber natürlich noch ziemlich, sagen wir mal, zentral ausgelegt. Der Staat betreibt die, das BMG, die Krankenkassen, KBV. Und ich sag mal, 2020 gibt es Technologien, die wir vorschlagen, die nicht unbedingt aus einer Krypto-Blockchain-Welt kommen, aber die auf jeden Fall aus der Peer-to-Peer-dezentralen Welt kommen. Und die große Überschrift für alle, vielleicht gleich mal zum Googlen, ist Web3. Das ist der große Überbegriff für alles, was, sagen wir mal, Applikationen dezentraler macht. Und das allerwichtigste Stichwort ist wirklich das Peer-to-Peer-Netzwerken. Es ist nicht mehr so, dass man in der Mitte irgendwo einen Server stehen hätte, den alle fragen und der irgendwie alle Daten speichert und die dann irgendwie für sich behält, sondern Daten werden immer bei den Peers aufgehoben, bei den Ärzten, bei den Patienten. Und die sind ganz grundsätzlich auch für diese Daten verantwortlich. Da gibt es dann irgendwie Tricks, wie man das ein bisschen geschickter verteilen kann. Aber grundsätzlich geht immer das Wissen von den Peers aus. Und da man in so einem Netzwerk natürlich das Problem hat, dass sich alle auf irgendeinen, sagen wir mal, Meeting Point einigen müssen, braucht man jetzt irgendeine Art von Datenstruktur, wo die zusammen, sagen wir mal, ihre Identitäten feststellen können oder sich gegenseitig irgendwie, sagen wir mal, versichern können, dass sie zu einem gewissen Zeitpunkt jemand waren, dem man vertrauen kann. Und diese Datenstruktur ist dann eine Blockchain.
Mhm. Ja, jetzt muss man den Menschen da in der Politik und bei der Gematik ja zugutehalten, es ist ja ein komplexes System. Wir sehen das ja gerade auch in Corona, wie viele Gesundheitsämter noch nicht richtig ausgestattet sind, Labore, die noch keine Software haben und so weiter. Das multipliziert sich ja um ein Vielfaches, wenn ich alle Krankenkassen zusammenrechne, alle Ärzte, die noch rumfaxen. Da müssen elektronische Rezepte demnächst verteilt werden und Krankschreibungen digital. Also ein immenses, komplexes System, das ist sicherlich nicht, könnte ich mir vorstellen, nicht so einfach zu handeln. Einfach mal so auf Knopfdruck kommunizieren wir jetzt alle miteinander digital. Das ist sicher eine Hausaufgabe, oder?
Ja, genau. Also du wirst nicht einfach ein System erfinden, dass alle diese Applikationen möglich macht auf Knopfdruck. Das wird nicht passieren. Deswegen hat die Gematik ja auch eine ganze Weile daran gearbeitet und eine Menge Papier produziert und auch eine ganze Menge Technologie. Denn der Anspruch der Telematikinfrastruktur geht halt weit über die Patientenakte hinaus. Der ist tatsächlich die Interoperabilität zwischen Ärzten und Kliniken zum Beispiel, also niedergelassenen Ärzten und stationären Systemen sicherzustellen. Und das ist vielleicht auch der ganz große, sagen wir mal, der große Wurf, den die Gematik dahinstellt, ohne dass es es jetzt die Öffentlichkeit wirklich mitbekommt. Das ist tatsächlich die Telematik-Infrastruktur ist ein System, um viele Beteiligte im Gesundheitswesen zu vernetzen. Und du wirst nicht einfach einen Knopf drücken und sagen, das können wir jetzt auch. Aber mit dezentralen Technologien ergibt sich ein ganz anderer Aspekt der Herangehensweise. Im Dezentralen ist es ja so, dass jeder für seine Daten mehr oder weniger selber verantwortlich ist. Und wie er jetzt damit umgeht, mit wem er sie teilt, ist ja im Prinzip seine Sache. Wenn man jetzt so ein bisschen das Protokoll festlegt, hat man auch sofort Interoperabilität. Mit der Folge, dass eigentlich jeder, sagen wir sowas Arzt-E-Mail-Schnittstelle selber bauen könnte. Und Ärzte könnten über diese Schnittstelle schon Daten austauschen, weil sie ja Peer-to-Peer vorliegen. Und das einzige Problem, was man jetzt lösen muss, ist eben, wie gesagt, sicherzustellen, dass diese Ärzte wirklich die Ärzte sind, die sie vorgeben zu sein, damit in diesem System die Datenübertragung sicher ist. Und dafür braucht man sowas wie selbstsouveräne Identitäten oder nachweisbare Root-Zertifikate oder sowas. Also Ärzte müssen irgendwie eine Identität digital nachweisen können. Und das ist übrigens im aktuellen Gesundheitssystem durchaus vorgesehen. Es gibt ja diesen Heilberufsausweis. Der wird jetzt mit der neuen Telematikinfrastruktur auch mit Schlüsselmaterial ausgestattet. Nun ist es aber so, das ist vielleicht so auch der wirkliche große Kern unserer Idee. Dieses Schlüsselmaterial hat sich nicht der Arzt ausgedacht, das hat sich die Bundesdruckerei ausgedacht oder sagen wir mal der KBV. Also irgendjemand, dem dieser Arzt vertraut und der schickt ihm mal Post und da war so eine Karte drin mit dem Schlüssel. Und das führt mich halt so als, sagen wir, Kryptograf bin ich jetzt auch nicht, aber als doch nachdenklichen Menschen zu der Frage, da hat doch jemand einen Zweitschlüssel scheinbar, weil derjenige hat ihm den Schlüssel ja ausgestellt. Nun ist die Bundesdruckerei sicherlich eine vertrauenswürdige Behörde, aber mir wird es unheimlich, wenn jemand einen Schlüssel hat, den eigentlich gar nicht haben sollte. Und in dem Fall ist es so. Das ist sogar systembedingt so. Und im dezentralen Denken ist es nie so. Im dezentralen Denken legen wir selber unser Schlüssel an und empfangen dann verschlüsselte Nachrichten. Da gibt es keine Bundesdruckerei oder BMG mehr in der ganzen Rechnung.
Darf sie nur nicht verlieren.
Man darf sie nur nicht verlieren. Oder man muss Lösungen für Leute entwickeln, die sie verlieren könnten. Das nennt sich Social Recovery zum Beispiel.
Jetzt sagt ihr, ihr macht Vorschläge, vorsichtig formuliert. Wie bringt ihr die denn jetzt an, dass sie dann auch bei denen ankommen, die sie dann hören müssten? Also ich meine jetzt mal abgesehen davon, dass ihr im Podcast unterwegs seid. Also schickt ihr da mal ganz altmodischen Brief zum Gesundheitsministerium oder wie läuft das?
Ja, Briefe, die 280 Zeichen lang sind, mit blauen Vögeln. Also sowas schicken wir durchaus häufiger rum. Bin recht aktiv bei Twitter. Nein, wir reden tatsächlich auch mit der Industrie. Wir setzen eher bei Ärzten und Kliniken an. Wir hatten schon sehr guten Kontakt zur Charité zum Beispiel. Man wird das Problem, also jetzt als Turbine Kreuzberg, wir haben jetzt 100 Mitarbeiter weltweit, einfach gesagt, wir werden nicht bei der Gematik anrufen und sagen, wir hatten eine Idee, wie wir euch obsolet machen können. Wir versuchen halt rauszufinden, welche Use Cases es da draußen auch im ländlichen Raum vielleicht gibt, in intersektoralen Anwendungsfällen nennt man das. Und gucken, wo wir Ärzte oder sagen wir auch Patientenverbände, die so ein bisschen verzweifelt sind und mit dieser elektronischen Patientenakte nicht ganz so gut klarkommen, ob wir denen auf den Zahn fühlen können und sagen können, ja, wir könnten Teile eures Problemfeldes lösen mit solchen Ideen. Ist das vielleicht kompatibel? Und da hatten wir bis jetzt schon ganz guten Erfolg, dass Leute zu uns kamen und sagten, ja, lass uns mal drüber nachdenken und zusammenarbeiten.
Trotz alledem müsste ja euer System das bisherige irgendwie irgendwann ersetzen, wenn man da wirklich vorankommen wollte, weil jede Programmzeile, die jetzt bei der Gematik neu programmiert wird, erschwert es ja, dieses dezentrale System irgendwann zu etablieren. Das kann man ja nicht mal einfach sagen, in Rheinland-Pfalz mache ich das jetzt so und wenn das gut läuft, werde ich das irgendwann in ganz Deutschland. Man müsste ja, wenn dann alle auf einen Schlag überzeugen davon und sagen, jetzt gehen wir einen anderen Weg. Wie groß ist die Chance?
Das wird natürlich nicht passieren. Deswegen, also wir stellen, sagt eigentlich jeder, aber wir machen es natürlich auch, wir stellen immer den Patienten in den Mittelpunkt. Wir sagen, eigentlich wäre eine Patientenakte sowas wie ein Pappedeckel, den du bei dir hast, jetzt nur in digitaler Form. Und da steckt jeder seine Befunde, die Diagnosen und vielleicht sogar deine Rezepte rein. Und bei den entsprechenden Gegenstellen holst du die halt wieder raus und präsentierst die. Und die Daten selbst, also das Datenformat ist international standardisiert, auch die Gematik hält sich dran, das ist FHIR 7. Ist noch nicht ganz so lange her, dass sie sich darauf geeinigt haben, aber jetzt machen sie es. Und wenn man Daten in diesem Format ablegt, in so einem, naja, die dezentralen digitalen Pappedeckel, kann man tatsächlich mit den Daten, die man in seiner EPA findet, diese Daten in diesen Pappedeckel überführen und den dann mitnehmen zu einem Apotheker oder zu einem Facharzt.
Da würde ich jetzt gerne nochmal nachfragen. Genau, das hatte ich im Vorfeld schon überlegt. Ähnlich bei DE-Mail gab es ja so einen Fall, dass die Bundesregierung das einführen wollte und die Post vorangeprescht ist mit einem eigenen System der sicheren E-Mail, ne? Die dann auch behördensicher ist. Das ging irgendwie, keine Ahnung, nach hinten los oder hat jedenfalls war das alles noch ein bisschen Rohrkrepierer. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass theoretisch euer System doch installiert werden könnte und nebenher laufen dürfte?
Ja,
also
sicher.
Ich privat meine Patientenakte in einem Blockchain-System speichern und dann jederzeit hervorhalten könnte irgendwo?
Genau, ich will nur ganz kurz, weil du es gerade gesagt hast, viele sagen das übrigens, wenn sie mir zuhören, ganz wichtig, wir speichern eben nicht die Patientendaten auf der Blockchain, die bleiben
ja,
im Kartendeckel auf dem Telefon zum Beispiel. Wir verankern nur den Trust auf dieser Blockchain, das ist ganz, ganz wichtig. Man kann nicht einfach hergehen und Software entwickeln, die zur EPA kompatibel ist, da muss man schon mal anrufen. Also dafür muss man zertifizierte Applikation sein. Jetzt von der einfachen Herangehensweise sind das diese DIGAs, die sogar von Krankenkassen heutzutage erstattet werden können. Also wenn man mit Gematik-Daten oder mit den Patienten, die auf der Telematik-Infrastruktur verankert sind, interagieren möchte, muss man bei der Gematik vorstellig werden und sich darum bemühen, eine zertifizierte Applikation zu werden. Diesen Schritt kommt man kaum herum. Je nachdem, wie weit wir maturieren oder wie weit wir uns entwickeln, können wir natürlich diesen Schritt gehen und sagen, Gematik, wir hätten einen Vorschlag, wir würden jetzt, sagen wir mal, wenigstens die ganzen Befunddaten schon mal aus eurem System rausziehen, also standardkonform, in den Pappedeckel, der sicherer ist als ihr möglicherweise, reinpacken. Und das funktioniert halt parallel. Natürlich kann der Patient weiterhin auch die EPA benutzen, wenn er das gerne möchte. Aber das Schöne ist, du könntest auf jeden Fall die Daten extrahieren und dezentral aufbewahren. Das widerspricht dem nicht. Man muss sich dann als Patient nur für eine Seite entscheiden irgendwann.
Ist das, mich würde mal so der Prozess in einer Digitalagentur interessieren. Man sitzt ihr da, macht Brainstorming und dann sagt ihr, was können wir jetzt besser machen? Und dann macht ihr einen Entwurf und dann geht die Tingelei los? Oder wie läuft das?
Wir haben, um die Geschichte der Patientenakte dahingehend zu beleuchten, ganz spannend. Wir haben eine Kooperation mit der HTW hier in Berlin. Und die senden uns jedes Semester zwischen 4 und 6 Studenten, die sich gerne mit einem innovativen Thema beschäftigen möchten. Und wir schlagen dann so Themenwelten vor. Und dann gehen die normalerweise so 6 Monate in Klausur und stellen uns, also mit ein bisschen Hilfe natürlich, am Ende so ihre Lösung für ein Thema vor. Und das Erste, was ich mal betreuen durfte, war tatsächlich diese dezentrale Patientenakte. Das war 2018. Und diese Herangehensweise, dass wir sozusagen studentische Forschung betreiben und Ideen damit entwickeln, haben wir mittlerweile dazu umgeformt, dass wir ein Team gebildet haben, das sich Tech Innovation nennt. Also wir sind jetzt momentan 4 Kollegen, ich bin der Techniker in dem kleinen Team und wir gucken uns wirklich so tellerrandmäßig alle möglichen Sachen an, die für uns potenziell interessant sein könnten und versuchen schon mal Konzepte zu entwickeln, auch sehr viel PowerPoint zu malen und damit rauszugehen und mit Leuten zu reden und sagen, wäre das was für euch? Immer mit dem Ziel, potenziell, sagen wir mal, auch neue Vertragspartner für die Turbine Kreuzberg zu finden, die sagen, ja, das, was ihr vorhattet, finden wir doof, aber wir würden gerne genau die Idee für unseren Use Case hier entwickelt haben. Weil wir sind immer noch Digitalagentur. Also wir entwickeln typischerweise Software für andere Leute und kommen nicht mit eigener Software auf den Markt.
Also ihr entwickelt auch selbst Software. Es ist nicht nur Ideenspiele, sondern auch...
Um Gottes Willen, ja. Wir sind primär Softwareentwickler. Genau.
Ach so, okay.
Wie wichtig ist denn da so der Input von Studenten oder beziehungsweise auch fühlt ihr euch da genug gehört so in der Welt, wenn ihr mit solchen Ideen kommt? Ich meine, ihr macht ja nicht nur Gesundheit.
Ja, genau. Also wir haben jetzt also unser Lieblingsprojekt, was ohne Blockchains auskommt, ist zum Beispiel Resourceful. Das ist ein Regal, was selbst Ware bestellt. Das muss man noch weiter abstrahieren. Das ist im Prinzip ein selbstbestellendes Inventarsystem. Und also die meisten Leute, die zu uns ins Büro kommen, was ja in letzter Zeit selten passiert, aber wenn sie da mal kommen, die gucken sich halt so wir haben eine ganze Etage voll mit so Spielzeugideen im Prinzip und sagen, das habt ihr auch schon gemacht, das ist ja total innovativ. Sie sagen, ja, magst es kaufen und das funktioniert erstaunlich gut. Ist im Prinzip wie in einem Museum dann, ne? Leute kommen und sagen, ja, ihr habt ja richtig gute Ideen, ich hätte eine Idee, wie wir das auf unseren industriellen Anwendungsfall anwenden könnten und dann geben sie Projekte bei uns in Auftrag.
Jetzt hast du ja den Einblick jetzt im Endeffekt durch die Gematik-Geschichte schon eine Weile und ich hatte ja vorhin schon diese ganzen Corona-Probleme erwähnt. Siehst du jetzt aus deiner Sicht eine Chance, dass wir da wirklich irgendwann mal jetzt irgendwas erreichen in der nächsten Zeit? Noch gibt es da Riesenprobleme. Die Gesundheitsämter haben immer noch nicht eine einheitliche Software am Laufen, jetzt in 9 Monate nach Beginn von Corona. Man könnte ja verzweifeln.
Das ist absurd, ne? dass da im Prinzip mit per Fax ursprünglich mal die Ansteckungslinien irgendwie nachvollzogen werden sollten und per Kugelschreiber und Bundeswehrsoldat. Das geht natürlich mit Excel deutlich schneller und wahrscheinlich auch mit einer Datenbank noch viel schneller und mit einer Blockchain, ich weiß es nicht. Aber es ist, ich finde es auch absurd, dass in diesem Land so einige Dinge wirklich also irgendwie aus den 70er Jahren zu stammen scheinen wie ich. Ich habe mich verändert, aber die Behörde nicht. Es gibt einen Anwendungsfall, über den ich da ganz gerne mal sprechen möchte, den vielleicht nicht jeder so direkt auf dem Schirm hat, nämlich den Impfprivilegiennachweis. Mhm. Ist seit knapp 10 Tagen stark in den Medien. Ne? Also wenn wir die Maßnahmen lockern, oder für wen können wir diese Maßnahmen lockern? Wenn jemand geimpft ist, darf der dann in eine Bar gehen, ins Fußballstadion oder ins Flugzeug? Und ganz ehrlich, wenn wir diese Wirtschaft wieder hochfahren wollen, werden wir wahrscheinlich, also auch weltweit, nicht drum herum kommen, dass Geimpfte potenziell Privilegien genießen. Wobei das Wort Privileg natürlich bekanntermaßen Quatsch ist. Sie nehmen halt ihre Grundrechte wahr, sobald
falsch
sie
rum, haben. Genau, sie kriegen ihre Grundrechte wieder.
Aber ich nenne es trotzdem mal sehr gerne provokant Privilegiennachweis.
Ja.
Das Spannende ist, mit diesem Thema beschäftigt sich natürlich die ganze Welt gerade und insbesondere Fluggesellschaften, weil die wollen natürlich möglichst also sich das Leben leicht machen und sagen, ja, in meinen Flieger kommen nur Geimpfte, da musst du nicht viel prüfen. Nur wie prüfst du jetzt, dass jemand geimpft ist? Oder gerade positiv oder negativen Test gemacht hat. Ne? Und da spielen tatsächlich dezentrale Technologien eine ganz, ganz große Rolle in Form von sogenannten Verifiable Credentials. Das ist ein W3C-Standard, mit dem man Nachweise erbringen kann gegenüber einem Verifizierer, also doof gesagt dem Fluggate, der ihm ausgestellt wurde von einem Arzt. Jetzt muss man nur irgendwie diesen Verifizierer dazu kriegen, dass er diesem Arzttitel vertraut. Und dazu braucht man eine Blockchain.
Sag nicht, ihr habt in Altötting oder wie diese Region heißt in Bayern dort diesen Impfpass konstruiert, nicht?
Das waren die anderen.
Aber ich wollte nur einen kleinen Disclaimer sagen, weil wir nehmen heute am 9.2. auf und theoretisch soll Ende Februar jedes Gesundheitsamt in Deutschland Sommers benutzen. Wir wissen es noch nicht. Wir schauen uns das an und
es
genau. Ja, aber wir hatten eben auch die Gesundheitsämter und die Faxe. Ich wollte nur, dass falls ein Wunder geschieht und die dann auf einmal doch funktionieren, wir wissen es ja noch nicht, wann wir es ausstrahlen.
Ich bin da ganz positiv. Also Sormas ist, glaube ich, schon zu 30% oder 40% bundesweit angekommen. Das ist gar nicht so schlecht, wie es klingt. Aber
ja, das schafft man bis März nicht mehr.
Ja, wir wollen ja nur transparent sein.
Aber ich dachte halt, in Altötting hat ja da eine Region offenbar einen Impfpass entwickelt. Eine weiße Karte mit Blockchain-basierten Nachweis, dass man geimpft wurde. Ja, das fehlt in Deutschland noch.
Ja, genau. Aber ich kenne diese Geschichte. Ich habe jetzt aber nicht mehr im Kopf, wer das gemacht hat. Ich habe aber eine sehr starke Vermutung. Und die Kollegen sitzen auch bei euch um die Ecke. Ich nenne den Namen jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob sie es wirklich sind.
Ja, es ist, glaube ich, eine Kölner Firma, ja.
Dann sind die das so. Ich nenne den Namen trotzdem nicht. Die verankern witzigerweise das Impfzertifikat selbst auf einer Blockchain. Das wäre sehr teuer, wenn sie das, sagen wir mal, primitiv machen würden. Deswegen machen die das sehr, sehr klug. Das Dumme ist nur, es hilft mir nicht viel, den Impfpass selbst auf einer Blockchain zu verankern. Ich muss halt denjenigen auf der Blockchain verankern, der es für den, der es mir gerade zeigt, ausgestellt hat. Und das machen die jetzt, also wenn es die sind, und ich gehe davon aus, nicht wirklich, aber sie sind nah dran, muss man zugeben. Mhm. Aber sie machen es auf jeden Fall nicht standardkonform. Und das finde ich ein bisschen schade, weil Microsoft und die Linux Foundation sind so die beiden größten Namen, plus ein bisschen IBM. Die forschen tatsächlich an einem global gültigen Impfzertifikatsstandard. Die werden sich nie auf einen Standard einigen, das muss eben klar sein. Aber die Protokolle, die zum Einsatz kommen, die sind in der Tat Standard. Und an dieses Protokollverfahren hält sich diese Firma nicht wirklich. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das eine wirklich gute Idee ist.
Wir haben ja eben schon mal gewitzelt, dass man seinen Schlüssel dann nicht verlieren darf. Nur, dass man es einmal nochmal klar macht, damit wirklich das verständlich ist für jeden. Was würde sich dann für mich als Patient ändern, wenn ich dann eine Patientenakte hätte, die dezentral organisiert wird? Merke ich das überhaupt? Oder wie läuft das?
Also ja, hängt davon ab, wie gut die Leute sind, die es implementieren. Wir sind ziemlich gut, aber bei Weitem nicht so gut, dass wir das alles schon abgedeckt hätten. Also in den normalen Fällen 2021, so Stand jetzt von so einer Software, ist es so, wenn du dein Handy ins Klo schmeißt, sind deine Daten weg. Punkt. Da kannst du nicht bei Google anrufen und sagen, könnt ihr mir mal eine Kopie schicken? Das gibt's nicht. Die sind auf deinem Handy gewesen. Okay, jetzt löst man das ein bisschen so, dass man sagt, wir speichern die natürlich verschlüsselten Daten in deinem Namen nochmal auf irgendeinem Server. Ist auch völlig egal auf welchem. Können wir bei deiner Großmutter im Keller speichern. Das ist völlig wurscht, sind ja für dich verschlüsselt. Wenn jetzt nicht dein Handy, sondern nur der Schlüssel ins Klo fällt, hast du immer noch das Problem, weil niemand mehr dir diesen Schlüssel zurückgeben kann. Und jetzt musst du irgendwie Lösungen finden, um diese Schlüssel, man nennt das rotieren zu lassen, also zu sagen, ich glaube, dieser Schlüssel hier ist geklaut worden, ich hätte lieber 9 und du bist über diesen Schlüssel weiterhin als du identifiziert, das ist klassische Rotation. Oder Wenn du wirklich den Schlüssel verlierst, was du nicht tun solltest, dann musst du natürlich, also ganz einfach gesagt, mehrere Teile des Schlüssels an Leute übergeben, denen du vertraust. Und die sollten sich möglichst nicht kennen, sodass du, wenn du sie anrufst, Teile des Schlüssels preisgeben können. Das ist jetzt also ganz einfach ausgedrückt, das geht auch technisch komplex und funktioniert dann sogar, habe ich gehört, aber das ist nicht im breiten Einsatz momentan.
Das sind ja die berühmten Leute, die ihre Bitcoin-Festplatten irgendwo verloren haben.
Ja, das ist im Prinzip dasselbe Problem, genau. Damals gab es die Lösung noch lange nicht. Also wir kommen der Sache langsam näher, aber es dauert.
Ja, super interessant.
Können wir schon abbiegen auf die in die letzte Fragerunde.
Welche ist das diesmal?
Ja, wir fragen ja immer nach einer Schulnotrichtung. Also jetzt müssen wir natürlich rund. Welcher Schulnote würdest du der aktuellen Patientenakte
genau,
geben?
Genau, elektronische Patientenakte, wo wir jetzt stehen. Aber du bist natürlich jetzt
bist ein bisschen befangen. Aber
befangen, um das zu bewerten, weil wir wissen ja, dass das Gematik ja nicht dein Favorit ist.
Ja, also ich stehe ja nicht auf der Gehaltsliste und ich behaupte, wir haben locker 10.000 Mitarbeiter. Also wenn ich jetzt 6 sage oder mit 10.000 Mitarbeiter beleidige, würde ich das quasi ja nicht tun.
Ja, aber du willst ja dein Produkt verkaufen.
Also meine Schulnote für das, was die Gematik momentan als Telematikinfrastruktur dahingestellt hat, ist ganz sicher eine 3+. Die haben sich wahnsinnig viel, die haben ihr Soll erfüllt, die haben das auf ganz großem Niveau erfüllt und die haben auch alle mitgenommen und versuchen alle glücklich zu machen und sind sich sehr bewusst darüber, dass der Gesetzgeber vielen Dingen im Wege steht, die sie eigentlich vielleicht hätten besser machen können, muss man auch ehrlich sagen. Ja, 2-. Machen wir 2-.
Na, das war gnädig. Ja. Stefan, danke dir.
Dankeschön.
War mir eine Freude, danke.
Audio Now.